Bei Kindern mit 3 bis 4 Jahren ist das Warum-Fragealter. Da können einem die süßen Kleinen löchern mit den Fragen, bis einem die Puste ausgeht. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe 7 Enkel. Wir waren jetzt gerade im Frühjahr in Taiwan, wo ein Sohn von mir auch als Missionar arbeitet. Und das ist unglaublich, was die für eine Ausdauer haben. Den Erwachsenen fehlt im Gegenteil manchmal der Mut zum Fragen. Und heute die Predigt, oder heute in der Predigt hat sich einer bzw. 2 getraut zu fragen und jemanden froh zu machen mit der Frage. So oder ähnlich hat jemand in der Bibel gefragt. Und ich habe die Predigt überschrieben mit: Verstehst du auch, was du liest? Und dazu möchte ich einen Text lesen. Der ist ein bisschen anders als der angeschriebene, weil ich lese gerne aus der Übertragung von Hans Bruns. Das ist so ein bisschen neudeutscher und fortlaufender geschrieben. Und zwar Apostelgeschichte 8, ab Vers, jetzt muss ich genau gucken, 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sagte: Mach dich auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, auch wenn sie einsam ist. Da machte er sich sofort auf und ging. Ein Äthiopier, ein Finanzminister und hoher Würdenträger der Kandake, der Königin der Äthiopier, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Der war jetzt auf der Rückreise und saß in seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sagte zu Philippus: Tritt an diesen Wagen heran. Er tat es und hörte den Mann den Propheten Jesaja lesen. Dann sagte er zu ihm: Verstehst du auch, was du liest? Er aber antwortete: Wie kann ich das, wenn niemand mich anleitet? Darum bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen in den Wagen. Der Abschnitt der Schrift aber, den er gerade las, war: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das stumm wird vor seinem Scherer, so öffnet auch er seinen Mund nicht. Aber weil er sich so erniedrigt hat, wird sein Gericht aufgehoben. Wer aber kann seine Lebenslänge beschreiben? Sein Leben ist von der Erde weggenommen. Jesaja 53. Der Minister fragte nun Philippus: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Spricht er von sich oder von einem anderen? Philippus knüpfte nun an diese Stelle an und sagte ihm mit Freuden die Botschaft von Jesus. Und während sie nun weiterfuhren, kamen sie zu einem Wasser. Da sagte der Minister: Sieh, da ist Wasser. Besteht noch ein Hindernis, dass ich getauft werde? Philippus fragte ihn: Glaubst du von ganzem Herzen? Dann mag es geschehen. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten, und so stiegen beide in das Wasser hinein, Philippus und auch der Minister, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist den Philippus, und der Minister sah ihn nicht mehr. Er fuhr aber mit Freuden weiter. Jetzt wollen wir uns die Sachen doch mal etwas genauer ansehen. Das sind ein paar interessante Dinge. Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus. Boah, hat schon mal jemand von Ihnen und euch einen Engel zu sich sprechen hören? Hände hoch. Also keine Drohung. Aber ich war ja als Missionar mit derselben Missionsgesellschaft wie Margret, mit dem Weg Internationale in Kolumbien in Südamerika. Und wenn ich das in der Gemeinde gefragt hätte, da wären mindestens 5 Hände hochgegangen. Die Lateinamerikaner sind da, weiß nicht, emotionaler, empfänglicher oder, ja. Hier in Deutschland kenne ich nur eine Person, und das war ein Bibelschulkollege von mir, der mal direkt von einem Engel angesprochen wurde. Also er hat ihn nicht gesehen, aber ganz klar gehört. Ist in unseren Breitengraden nicht ganz so Usus und üblich. Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus. Wer war dieser Philippus? Es war nicht der Apostel, war nicht einer der Zwölfen, der Jesus bat, ihm den Vater zu zeigen. Das wissen wir von der Bibel, wo Philippus, einer der Zwölf, ihn fragt, zeige mir doch den Vater. Und Jesus ganz entsetzt antwortet, was, so lange bist du schon mit mir? Sondern dieser Philippus war einer der 7 Diakone. Und die Bibel sagt über ihn, er war voll Heiligen Geistes und Weisheit. Der in Apostelgeschichte 6 von den 12 Aposteln berufen wurde. Und interessanterweise dessen 4 Töchter, weiß jemand, was die 4 Töchter waren? Prophetinnen. Philippus hatte 4 Töchter, die waren Prophetinnen. Heute würde man wahrscheinlich eher sagen Predigerinnen. Frauen, die als Sprachrohr Gottes sein Wort in die konkrete Lebenssituation der Menschen hineingesprochen haben. Wir denken häufig bei Prophet, oh, das ist einer, der die Zukunft voraussagt. So ganz nebenbei, Prophetie geht nicht nur in die Zukunft, sondern in erster Linie ganz konkret in die Gegenwart, in das Herz Gottes. Es gibt 3 verschiedene. Es gibt auch Prophetie in die Vergangenheit. Wussten Sie das? Prophetie in die Vergangenheit, was ist denn das? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mose, der war bei der Schöpfung nicht dabei, aber er hat das gezeigt bekommen, prophetisch gezeigt bekommen von Gott, wie es da war am Anfang. Dieser Philippus nun bekommt einen Auftrag von Gott, ausgerichtet durch einen Engel, einen Boten Gottes. Das würden wir uns doch auch wünschen. So eine direkte Botschaft. Ein Engel, der einem geradezu die Sache sagt und mir keinen Zweifel hat. Ich denke, wenn das so klar ist, beim Philippus, der kam überhaupt nicht auf die Idee zu zweifeln. Das war einfach, bah. Wie sehr würden wir uns das wünschen? Ich könnte mir vorstellen, dass Gott manches Mal tatsächlich so direkt zu uns gesprochen hat. Aber wir haben gar nicht gehört, gar nicht wahrgenommen, weil unsere Empfangsantennen gerade mit irgendwas anderem belegt waren. Das waren Störsender, wird man das im Krieg nennen. Ja, wenn einer versucht, einen Empfang zu schicken, dann kommen ganz viele Störsender, dass man die Message, die Botschaft gar nicht mitbekommt. Also dieser Philippus bekommt einen Auftrag, in eine Gegend auf eine einsame Straße zu gehen. Das Interessante ist, er machte sich sofort auf und ging. Kein Argumentieren. Ach ja, das ist so einsam in Kambodscha. Da ist nicht einsam, aber wenn jetzt hier einer einen Ruf bekäme nach Kambodscha, ohne Zweifel, ohne Umstände, ich gehe. Wir neigen eher dazu, ja, man muss da einen Umstand bedenken und da ist das ja noch und hier und da was. Herr, das ist so einsam, das ist auch gefährlich. Was willst du, dass ich da machen soll? Was werden die Leute denken? Als ich meinen Ruf nach Kolumbien bekommen habe, haben auch, also ursprünglich Babenhausen, CVJM, der mich ursprünglich ausgesandt hatte, ist jetzt auch eine Gemeinde, die haben dann gedacht, ja, aber in Kolumbien ist es doch gefährlich. Da gab es Narcos, also Drogenhändler, Guerilla. Klar, die gab es. Die habe ich auch getroffen. Einige von denen. Aber auch denen kann man die Liebe weitersagen. Und viele meinen, das wäre ein Opfer gewesen. Ich denke, wenn es ein Ruf von Gott ist, dann ist es kein Opfer. Ich habe das nie als Opfer empfunden, sondern es war einfach, Gott hat mir einen Platz zugewiesen. Und da konnte ich dann auch ganz frei zu meinen Eltern, die keine Christen waren, sagen, ich werde dort nicht an einer Kugel von einem Narkotrafikanten, von einem Drogenhändler oder vom Grilliero sterben, sondern wenn Gott sagt, es ist Zeit, komm heim. Und das kann hier passieren, wenn wir über die Straße gehen, ja, oder das muss kein gefährliches Missionsland sein. Gott setzt unsere Zeit und wir als Christen sind unsterblich, bis Gott sagt, komm heim. Und dann geht die Unsterblichkeit weiter. Aber auch hier auf der Erde, wir müssen keine Angst haben. Wir sind in Gottes Hand. Vielleicht schickt Gott mich nicht auf so eine einsame, gefährliche Straße, die es ja durchaus hier gar nicht so weit gibt, Offenbach, Frankfurt, ist jetzt kein Gaza, aber ich weiß, als Jugendlicher, da war mir, jetzt muss ich überlegen, das ist schon so ungefähr, gibt es die B-Ebene noch in Frankfurt U-Bahn? Das war so ein Treffpunkt für bestimmte Personengruppen, wo wir dann auch von Jesus erzählt hatten. War nicht eine sehr offene Atmosphäre, ja. Und ich denke, in Offenbach gibt es auch Ecken, wo man weiß, da geht man besser nach 10 oder wenn es dunkel ist, nicht mehr hin. Aber das muss nicht so eine einsame Straße sein. Gott spricht oder sendet uns nicht nur in manchmal scheinende gefährliche Situationen, sondern das kann eine Nachbarin sein oder ein Kollege oder eine Freundin, wo Gott sagt, vielleicht ist das jemand, die wartet darauf, dass sie jemand fragt. Und dann geht die Frage an uns, haben wir den Mut, Fragen zu stellen? Ja, der Philippus hat eine Frage gestellt und häufig ist eine Frage stellen ein guter Einstieg, um Menschen ins Nachdenken zu bringen. Vielleicht sind die Menschen auf der Suche, verstehen Gott und die Welt nicht mehr und warten darauf, dass jemand vorbeikommt. Und das ist mir schon mehr als einmal passiert, wo ich gedacht habe, wo ich mich auch überwinden musste, mit jemandem zu sprechen und dann hinterher gemerkt habe, boah, der hat ja darauf gewartet, dass ihn jemand anspricht. Und das ist das Tolle, dass Gott uns manchmal überrascht, so wie die Margrit vorhin gesagt hat, oh, der hat mich gebeten, ich soll für den beten, dass der gesund wird. Und Jesus macht das ja auch noch. Ja, Gott erhört Gebet und er hat... Ja, also ich denke, viele haben das erlebt, dass sie überrascht wurden von dem, wie Gott betet. Und Paul Deitenbeck, ein Pfarrer, der mal gesagt hat, er befürchtet nicht, dass wir Gott zu viel bitten, sondern zu wenig. Und da, wo wir zu ihm kommen, da hat er verheißen, dass er uns unser Gebet erhört. Bei dem Finanzminister war das jetzt ein bisschen anders gelagert. Der war ganz offensichtlich auf der Suche. Wahrscheinlich hatte er schon etwas gehört vom lebendigen Gott der Juden. Äthiopien, am anderen Ende von Afrika im Vergleich jetzt, oder arabische Halbinsel, zu Israel. Der hat eine lange Reise auf sich genommen. Wahrscheinlich, es könnte sein, dass er schon was gehört hat, denn die Königin von Saba, die seinerzeit König Salomo besuchte, kam ja aus derselben Ecke der Welt. Und es gibt heute noch, kann mir die Namen leider nicht so gut merken, Menschen, die sich darauf berufen, dass sie von der Königin der Äthiopier und Salomo abstammen. Dieser Mann war reich. Wenn er mit einem Wagen kam und sich eine Jesaja-Rolle gekauft hatte, handgeschrieben auf Pergament, ist nicht billig, das konnten sich sehr wenige leisten. Heute ist Gottes Wort für jedermann zugänglich. Wie viele Leute besorgen sich heute eine Bibel oder, was ist das Moderne, im Internet? Benutze ich auch. Also das ist fantastisch. Bible-Server, da gibt es alle möglichen Übersetzungen. Und das erweitert den Horizont. Das ist gut, dass es das gibt. Aber viele besorgen sich eine Bibel, fangen an zu lesen und kapieren überhaupt nichts. Das ging mir nicht anders, als ich angefangen hatte, Bibel zu lesen. Ich bekam eine geschenkt und habe dann, wie man so macht im Buch, vorne angefangen. Ich kam bis 3. Mose. Dann habe ich den Schwaden zugehauen, habe ihn wieder zurückgegeben zu der Person, die mir geschenkt hat. Ich habe gesagt, was soll denn das? Da kann ich nichts mit anfangen. Und hat er dann gemeint, ah ja, du musst im Neuen Testament anfangen. Aber da habe ich dann auch den Mut gebraucht zu sagen, ich kapiere das nicht. Bis mir jemand den Tipp gab, im NT zu lesen, im Neuen Testament, mehr über Jesus zu erfahren. Und da gehört es dann dazu, den Mut haben zu fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Und ich bin jetzt mal nicht diskriminierend, aber die Männer, ist meine Erfahrung, tun sich da schwerer damit zu fragen. Deswegen jetzt mal ganz besonders an die Männer, habt Mut zu fragen, wenn ihr was in Gottes Wort nicht versteht. Habt hier mehr als einen Pfarrer und Pfarrerin Mut haben zu fragen. Zum Glück hatte der Finanzminister keinen Porsche, wie heutzutage viele Minister, sondern höchstwahrscheinlich einen Wagen, der von einem Esel gezogen wurde, sodass man tatsächlich nebenher laufen konnte. Wenn wir uns heute einen Wagen, selbst einen normalen Wagen, Pferdewagen oder so vorstellen, wird das eher schwierig, nebenher zu laufen. Aber er hat das gemacht. Und früher hat man übrigens laut gelesen. Leise lesen ist eine Erfindung der Moderne. Das gab's, das kannte man früher nicht. Man hat grundsätzlich laut gelesen. Deswegen konnte der Philippus das verstehen, als er nebenher gelatscht ist. Er konnte hören, was der Mann las. Und dann hat er von Gott, von Gottes Geist, noch einen Impuls bekommen, dass er sich dem Wagen nähern soll. Philippus ist bestimmt ganz schön überrascht, als er hört, dass der Mann aus dem Propheten Jesaja liest. Und dann bekommt er aber Mut, weil es ihm etwas Vertrautes ist. Er ist auch mit der Heiligen Schrift umgegangen. Er hat das gleich rausgehört, was der Finanzminister gelesen hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie, also Bibel, ja, natürlich auch. Auch da hört man das, wenn Gottes Wort ist. Aber bei bestimmten Büchern, ich bin Fan von C.S. Lewis und wenn jemand irgendwas von C.S. Lewis zitiert, dann klingt mir das gleich. Ja? Oder wenn einer sagt, das ist von C.S. Lewis und es ist nicht, dann kann ich auch sagen, das ist nicht von dem. Und der Philippus, der war in Gottes Wort so zu Hause, dass er gleich herausgehört hat, was er da gelesen hat. Wäre der Herodes nebenher gelaufen, der hätte es wahrscheinlich nicht gehört. Ja, obwohl derselbe Lesestoff war. Der Finanzminister ist ehrlich genug, sich einzugestehen. Nein, also Philippus fragt, verstehst du auch, was du liest? Und der Finanzminister, nein, ich habe keine Ahnung. Wie gut wäre das heutzutage, wenn Minister und nicht nur der Finanzminister sich bei Gottes Wort Anleitung holen, um Weisheit zum Regieren zu bitten. Der Finanzminister gesteht sich und anderen ein, wie soll ich das kapieren, wenn es mir niemand erklärt? Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber er ist mutig und er ist demütig genug, Philippus zu sich zu bitten und mitzufahren und es ihm zu erklären. Er ist gerade an dieser Stelle von Jesaja 53, Vers 7, wo von Jesus als dem Lamm Gottes die Rede ist, der sich selbst als Opfer für die Welt gegeben hat. Und wieder fragt der Finanzminister, Von was oder wem spricht die Bibel hier? Ich verstehe das nicht. Philippus, der das früher ja auch nicht verstanden hatte. Ja, man kann davon ausgehen, dass er zwar die Bibel gelesen hatte, aber es ihn nicht so verstanden hatte, wie danach, als Jesus es ihm erklärt hatte. Er hatte es nicht verstanden, bis Jesus ihm nach seiner Auferstehung es erklärt hatte. Vielleicht war er, ich weiß nicht, ob Sie die Stelle kennen, in Apostelgeschichte 1, ich sage immer, das war die erste Kurzbibelschule. Jesus ist den Jüngern 40 Tage lang erschienen und hatte ihnen erklärt vom Reich Gottes. Oder auch die Emmaus-Jünger, als sie zurückkamen, während Jesus bei ihnen war, da hat er ihnen erklärt, wo was von ihm im Alten Testament geschrieben ist. Oh, ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich wäre so gern dabei gewesen. Ja, das so klar und deutlich. Natürlich, ich kenne Jesaja 53, aber es gibt so viele andere Stellen, wo man ab und zu mal, nicht zufällig, sondern ja, von Gott geführt, da drauf stößt. Aber wie wäre das toll zu wissen, boah, da und da und da. Ich denke an viel mehr Stellen, wo sich Jesus offenbart hat, als wir heute das kennen. Ja, wo er ihnen das Alte Testament erklärt hat, wo über ihn geschrieben ist. Philippus erklärt es ihm mit Freuden. Er erklärte ihm die Botschaft von Jesus. In Kurzform, ich habe mir dann überlegt, ja, was hat er denn da so gesagt? In Kurzform, denke ich, hat das ähnlich geklungen wie die Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, die er abschließt mit den Worten: Bekehrt euch, kehrt um, bekennt eure Fehler und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Befreiung von euren Sünden, dann werdet ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Und deswegen die Reaktion des Finanzministers, als er an einer Oase wahrscheinlich am nächsten Wasser vorbeikam: Besteht noch ein Hindernis, dass ich getauft werde? Philippus vergewissert sich noch einmal: Glaubst du von ganzem Herzen? Dann mag es geschehen. Glaubst du von ganzem Herzen das, was ich eben erzählt habe, was ich dir erklärt habe? Glaubst du das? Und das ist ja bei uns häufig, oder bei vielen Menschen ist das schwierig zu unterscheiden. Ist das jetzt wirklich so? Ich erinnere mich, das erste Ehepaar, das ich in Kolumbien getraut habe, sie war Christ und er nicht. Das heißt, bevor die heiraten konnten, musste er einen Taufkurs machen, also heute würden wir sagen Christenlehre, dass er weiß, was es heißt, Christ zu sein und mit einer Christin verheiratet zu sein. Und dann wird er vom Kirchenvorstand abgefragt. Der Kirchenvorstand kann ihn fragen, was er will über die Bibel, auch über das Gelernte hinaus, aber ich habe es dann meinen Kirchenvorstand so trainiert, dass er das fragen, was ich ihnen beigebracht habe. Und das war interessant, die Antwort, die er gegeben hat, die war wortwörtlich so, wie ich sie gesagt habe. Das heißt, er hat es auswendig gelernt. Er wusste die richtigen Worte. Aber ich habe es ihm auch geglaubt. Ich konnte das in dem Moment nicht unterscheiden. Aber sein Ziel war, die Frau zu heiraten. Und später kam dann raus, dass es nicht echt war. Und deswegen ist es gut, wenn man nachhakt, ja, wenn man fragt. Ich arbeite ja mit Flüchtlingen und merke das auch da immer wieder, wenn man mit denen, man kann mit Flüchtlingen sehr gut über Glauben und Gott reden, auch selbst Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Die Olympiade, die Eröffnungsfeier mit dieser blasphemischen Darstellung vom Abendmahl. Als das gezeigt wurde, wurde das in manchen arabischen Ländern abgestellt, weil Isa, Jesus, verunglimpft wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Im muslimischen Land wird das abgestellt, weil die so einen Respekt vor dem Propheten Jesus, Isa, haben. Aber nachhaken ist immer gut. Glaubst du von ganzem Herzen, dann mag es geschehen. Und der Finanzminister bestätigt es. Ja, ich habe es kapiert, ich habe es verstanden. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und in Klammern würde ich jetzt sagen, und dass er für meine Schuld gestorben ist. Also, wenn wir nicht mit dem Eselswagen, aber auf unserer Lebensreise auf dem Weg sind und manchmal ein bisschen schnell Mut haben, anzuhalten, unsere Situation mit Gott zu klären und dann frohen Herzens, fröhlich und mit Freuden weitergehen, weil man Leben, ewiges Leben von Jesus geschenkt bekommen hat. Das gilt für jeden Menschen. Wenn ich bekenne, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der für meine Schuld gestorben ist, dann habe ich ewiges Leben. Ich möchte noch beten und wer möchte, der kann gerne dieses Gebet mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, dass du selbst lebendig bist und ich bekenne, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für meine Schuld, für meine Fehler gestorben bist. Und ich danke dir, dass ich durch dich ewiges Leben habe. Danke, dass ich durch dich Vater zu unserem Gott und Schöpfer sagen darf. Und dass du mich erlöst hast und mit mir gehst.